Willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einer weiteren Folge des One Health Podcasts. Mein Name ist Dana Thal und ich bin Geschäftsführerin der One Health Plattform am Friedrich-Löffler-Institut. Heute geht es um ein Thema, das vielleicht nicht alle von Ihnen gleich mit dem Thema One Health in Verbindung bringen. Wir sprechen heute über Moore. Denn neblige Moore eignen sich nicht nur als passende Kulisse für gruselige Geschichten. Sie sind vor allem wichtige Ökosysteme für den Erhalt der Biodiversität und für den Klimaschutz. Warum das so ist und wie wir unsere Moore für mehr Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanzen sowie der Umwelt nutzen können, bespreche ich heute mit Dr. Franziska Tanneberger. Sie hat Landschaftsökologie und Naturschutz studiert und war dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Greifswald tätig, wo sie auch ihre Doktorarbeit zum Thema angefertigt hat. Sie hat dann eine Zeit lang freiberuflich für das Landesumweltamt in Brandenburg gearbeitet und ist dann nach einer kurzen Station am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung wieder an die Universität Greifswald zurückgekehrt, wo sie seit 2015 Leiterin des Greifswald-Moor-Zentrums ist. Das ist eine Kooperation zwischen der Universität Greifswald, der Michael-Sukos-Stiftung und dem Institut für nachhaltige Entwicklung der Naturräume der Erde. Sie kennen sie vielleicht, wenn Sie die Tagesschau gucken, weil sie war nämlich vor kurzem in der Tagesschau, denn sie hat den Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gewonnen. Herzlich willkommen im One Health Podcast, Franziska Tanneberger.
Ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Hallo.
Hallo. Genau, wir sprechen heute über Moore und damit unsere Zuhörer auch wissen, wie wir das definieren, würde ich Sie gerne einmal bitten zu sagen, was ist denn eigentlich ein Moor und gibt es da verschiedene Typen oder sind die alle gleich?
Ja, sehr gerne. Wir können da eigentlich auch direkt da ansetzen bei dem, was vielleicht viele Menschen dann erstmal im Kopf haben. Also man denkt ja so an neblige, nasse Landschaften, vielleicht stehen da so ein paar abgestorbene Bäume rum oder vielleicht denkt man auch an so seltene Pflanzen wie Sonnentau als fleischfressende Pflanze oder vielleicht auch aber an Pflanzen wie Schilf oder Rohrkolben, die auf so nassem Boden irgendwie wachsen, vielleicht Moose. Und das ist eigentlich dieser natürliche Zustand, den Moore haben können. Und was jetzt passiert ist bei uns, ist eigentlich was sehr Spannendes. Wir waren in Deutschland sehr, sehr effizient, die Moore sehr zu verändern. Also die allermeisten Moore sehen gar nicht mehr so aus, wie sie ursprünglich mal waren. Vielleicht auch, wie sie diesen Bildern entsprechen würden. Und insofern ist das Bild, was wir eigentlich im Kopf haben von diesen besonderen Tieren und Pflanzen, gar nicht mehr typisch für den Zustand der meisten Moore bei uns heute. Die meisten Moore sind heute landwirtschaftliche Nutzflächen und wir erkennen sie aber noch an diesen besonderen Böden, die sie haben. Und Sie hatten ja nach den Moortypen auch gefragt. Da können wir jetzt natürlich als Wissenschaftler extrem ins Detail gehen und ganz viele tausende Moortypen aufzählen. Aber das möchte ich, glaube ich, den Zuhörern und Zuhörerinnen ersparen. Vielleicht ist dann einfach sinnvoll, im Kopf zu behalten, Moore sind ganz grob unterteilt. Gibt es die Hochmoore und die Niedermoore? Die Hochmoore sind bei uns eher in Nordwestdeutschland, aber auch in Süddeutschland verbreitet und sind ganz stark davon geprägt, dass dort Torfmoose wachsen. Und sie vor allem vom Regenwasser ernährt werden. Also sie sind sehr nährstoffarm, oft auch haben sie so ein saures Milieu, was dann wiederum für bestimmte Tier- und Pflanzenarten ein wichtiger Lebensraum ist. Und dann gibt es noch die Niedermoore. Die sind überall auch in Norddeutschland und in Süddeutschland verbreitet, stärker noch der Schwerpunkt in Nordostdeutschland. Und die haben einen Zusammenhang mit dem Grundwasser. Also da gibt es eine direkte Verbindung mit dem Grundwasser. Die liegen oft in den Flussauen zum Beispiel, aber auch entlang der Küsten und unterscheiden sich dann, dass sie eben nicht so sauer sind, nicht so nährstoffarm, sondern unter Umständen sogar nährstoffreich. Und ein Niedermoortyp sind sogar Erlenwälder, die wir bei uns haben. Also die Erle ist der einzige Moorbaum, der bei uns in Deutschland ja nennenswert vorkommt.
Ah, okay, gut. Also daraus kann man ja schon schließen, in Deutschland haben wir tatsächlich auch Moore. Wie groß ist denn die Fläche an Mooren in Deutschland?
Ja, wenn wir eben so rangehen, dass wir alle Flächen, die diesen Moorboden haben, eben auch als Moor bezeichnen, und dazu würde ich ganz dringend raten, weil das sind ja eben Gebiete, die mal als Moor entstanden sind. Also unsere ganze Landschaft ist ja in den letzten 10.000 Jahren letztlich geprägt worden. Also vorher gingen die Gletscher einmal hier durch, haben alles platt gemacht und danach hat sich ja die Landschaft entwickelt, wie wir sie heute kennen, wenn wir uns draußen umschauen. Und da haben eben auch an einigen Stellen angefangen, Moore zu wachsen. Vielleicht ja, 5 oder 7% unserer Gesamtfläche in Deutschland, die mal mit Mooren bedeckt waren. Und wir sind jetzt etwa bei 5%. Und die Verteilung ist ja unterschiedlich. Eben, wie gesagt, mehr in Norddeutschland und dann eben auch im Alpenvorland, in Süddeutschland. Und diese Moore, ja, sehen aber eben heute nicht mehr so aus, wie sie damals ausgesehen haben, aber sie kommen bei uns vor. Und wir würden eben jetzt sagen, das sind etwa 1,9 Millionen Hektar, die wir als Moor oder eben Moorboden bezeichnen. Und da gibt es eben auch genaue Karten, die, ja, zum Teil wir hier in Greifswald auch erstmals dann veröffentlicht haben, gemeinsam mit den Bundesländern, beziehungsweise das Thünen-Institut in Braunschweig ist eben auch ganz maßgeblich in dieser Sammlung von Daten über Moorflächen in Deutschland.
Ja, ich bin tatsächlich letztens darüber im Harz gestolpert. Da war eine Hütte vom NABU, war das, glaube ich, und die hatten da, ich weiß gar nicht, heißt es Mooratlas oder sowas tatsächlich?
Genau.
Da ausliegen, ja, sehr schön, genau, fand ich sehr informativ.
Ja, wir versuchen einfach auch dieses Thema bekannter zu machen natürlich, weil letztlich können Moore eine ganz wichtige Rolle für uns spielen, beziehungsweise tun das schon, aber man weiß doch relativ wenig noch drüber. Und wenn ich also mich selber anschaue, ich habe natürlich durch mein Studium, dann durch meine Arbeit bin ich mit dem Thema in Kontakt gekommen, aber früher waren für mich eben zum Beispiel Wiesen, wo so Gräben durchgehen. Ich habe auch einfach gedacht, das ist eine Wiese oder eine Weide mit Kühen und da gibt es eben diese Gräben und man fragt sich ja nicht unbedingt, warum sind die da und wo sind die hergekommen. Und da habe ich auch selber eine ganze Weile gebraucht, wirklich zu verstehen, okay, das sind Entwässerungsgräben, die hat vor uns mal jemand gegraben. Das ist aber jetzt keine natürliche Tatsache, dass die unbedingt da sind. Das ist von uns Menschen gemacht, aus guten Gründen, aber es bedeutet eben auch, dass diese Flächen heute trockener sind, als sie vorher waren und sich stark verändert haben.
Dabei sind Moore ja auch wichtig für die Biodiversität. Also die sind ja ein Lebensraum für viele verschiedene Arten. Warum ist das so? Also warum sind Moore gut für die Biodiversität, um das mal ein bisschen flapsig zu formulieren?
Ja, also erstmal ist Natur natürlich immer irgendwie gut für Biodiversität und auch unser Handeln als Menschen. Also wir haben ja in Deutschland eine Kulturlandschaft geschaffen. Das hat ja auch zum Teil dafür geführt, dass es noch mehr Arten auch nach Deutschland gekommen sind. Das ist ja ein großer, der Natur ist ja ganz im Fluss und verändert sich auch. Bei den Mooren ist es eben so, dass sie nach der letzten Eiszeit immer noch weiter Flächen und Räume waren, die kühler waren. Dadurch, dass sie eben so das Wasser da so hoch am Boden normalerweise steht, führt das auch zu einer Kühlung und zu einem besonderen Mikroklima. Und dadurch konnten sich einfach bestimmte Tier- und Pflanzenarten dort länger halten. Das können bestimmte Vogelarten sein oder eben Käfer, Libellen, Spinnen, ganz in allen Artengruppen sozusagen. Und das macht es dann eben auch letztlich natürlich bedeutsam, wenn wir Moorflächen verändern und entwässern, dann verlieren diese Tiere ihren Lebensraum. Und das sind eben speziell angepasste Arten, die dann zum Teil eben wirklich auch aussterben, wenn wir nicht mehr genug Moorfläche haben. Was allerdings auch spannend ist, das ist nicht unbedingt die Anzahl der Pflanzenarten, die vielleicht ganz so wichtig ist, sondern auch die genetische Diversität. Also wir haben viele Arten, die wir auch in unserer Forschung untersuchen, beispielsweise die Moose, aber eben auch Schilf. Wir haben jetzt mittlerweile die größte Sammlung an Genotypen von Schilf, über 200, die wir hier in Greifswald haben. Die sind eben genetisch sehr reich und da verliert man natürlich auch Vielfalt, wenn man immer weniger Fläche hat, wo diese Arten vorkommen können. Und manches wissen wir vielleicht auch noch gar nicht, wie wir diese Arten nutzen könnten, wie sie uns nutzen könnten als Menschen. Und das Dritte ist noch bei Biodiversität natürlich auch diese Vielfalt an Ökosystemen. Also Moore sind wirklich sehr individuell. Sie sind geprägt davon, was für ein ganz individuelles Zusammenspiel der Boden, das Wasser, die Pflanzen, das Relief an dieser Stelle hat. Und kein Moor gleicht dann sozusagen dem anderen. Und sie können auch tolle Muster bilden. Das sieht man dann, wenn man so Luftaufnahmen macht. Da kann man heute mit Drohnen natürlich ganz tolle Sachen auch machen. Auch das ist ja eine Ebene von Diversität, die man eben entweder hat oder verloren hat.
Die haben da jetzt schon ein bisschen anklingen lassen, intakte Moore und Moore, die dann vielleicht entwässert wurden und so. Wo das ja auch eine Riesenrolle spielt, ist der Klimaschutz. Also intakte Moore spielen ja eine wichtige Rolle für den Klimaschutz oder können den spielen. Warum ist das so und warum ist das bei einem entwässerten Moor nicht ganz so vielleicht der Fall?
Ja, ich würde es fast ein bisschen umdrehen. Also die intakten Moore, die spielen natürlich auch eine wichtige Rolle. Ich will nur sagen, die Rolle der entwässerten Moore ist viel, viel wichtiger dann eigentlich. Mhm. Aber wenn wir mal bei den intakten Mooren anfangen, was passiert da eigentlich? Wir haben Pflanzen, die dort wachsen, die machen Photosynthese, wie alle Pflanzen auf der Welt, nehmen eben CO2 aus der Atmosphäre auf, bilden Blätter, Stängel, Wurzeln. Und die unterirdischen Teile dieser Pflanzen werden eben dadurch dass sie quasi mit nassen Füßen da im Wasser stehen, in einem nassen Boden, werden die nicht vollständig zersetzt. Also überall um uns rum haben wir so einen Kreislauf, dass eben Biomasse gebildet wird und wieder zersetzt wird. Und im Moor ist dieser Kreislauf quasi unterbrochen. Und es bleibt mehr im System, als wieder rausgeht. Und das, woran sich das quasi manifestiert, sind dann diese Schichten von Torf. Ich hatte ja schon gesagt, das ist eigentlich ein Boden. Und das können ja dann viele Meter sein. Also wenn man selbst hier in Deutschland so Moorbohrer mit so einer Sonde im Boden dann gräbt und mal guckt, wie tief so eine Torfschicht sein kann, das können locker 10 Meter sein, die sich nach der letzten Eiszeit gebildet haben. In Regionen, wo wir gar keine Eiszeit hatten, also es gibt in Griechenland ein ganz, ganz faszinierendes Moor, das ist ja in Südeuropa, hatten wir nicht so zuletzt noch Eiszeiten wie hier. Dieses Moor hat 190 Meter Torf, die dort aufgeschichtet wurden. Und da sieht man dann schon den Übergang in Kohle. Denn unsere Kohle ist ja letztlich auch aus Torf dann mal entstanden, aus diesen Pflanzenresten. Also das Moor kann das sozusagen machen, kann diese Aufnahme machen. Es setzt dann wiederum auch Methan frei, was auch ein wichtiges Treibhausgas ist. Da gibt es dann so ein Fließgleichgewicht. Langfristig haben die natürlichen Moore eine kühlende Wirkung und eine akkumulierende Wirkung von Kohlenstoff. Also da können uns Moore in begrenztem Maße wirklich auch helfen, weil sie eben ein sogenanntes Senkenökosystem sind, so wie der Wald auch, dass man für eine gewisse Zeit eben Kohlenstoff aufnimmt und festlegt. Und was eben passiert ist, und das ist ja überhaupt nicht die Absicht derjenigen gewesen, die damals Moore entwässert haben. Wir haben das ja gemacht, um vor allem landwirtschaftliche Nutzfläche zu gewinnen, um den Torf ausgraben zu können, um den vielleicht zu verbrennen als Brennstoff oder später für den Gartenbau zu nutzen oder vielleicht Malaria auszurotten. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Bezug natürlich auch zu One Health, was für mögliche Vektoren von Krankheiten leben in diesen Ökosystemen. Und was damals eben keiner wusste und leider aber damit einhergegangen ist, dass durch das Absenken des Wasserstandes dann eben dieser Kohlenstoff, der in den Boden eingelagert wurde, quasi frei liegt am Luftsauerstoff und in einer wirklich im Grunde einer Oxidation sich in CO2 umwandelt und große Mengen CO2 frei werden. Und das ist wirklich jetzt der Punkt, wo Moore eine sehr hohe Relevanz haben, weil der Anteil dieser Treibhausgasemissionen aus dem jetzt bisher entwässerten Moorflächen ist erheblich. Und in Deutschland liegt er insgesamt bei 7% aller Treibhausgasemissionen im Schnitt bundesweit. Und in manchen Regionen, beispielsweise hier in Nordostdeutschland, ist der Anteil etwa 40% aller Treibhausgasemissionen.
Ja, das ist natürlich wirklich. Und wenn ich jetzt.
Ist eine Hausnummer.
Ja. Und wenn ich dann so einen Moor nehme und das wieder vernässe, wird es dann weniger von der Treibhausgasemission?
Ja. Okay. Also, das ist die gute Nachricht. Wir wissen zum Glück ja, was man da machen kann. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt dadurch ein Selbstläufer ist. Wir sehen, wir kommen eigentlich im Moorschutz gar nicht so schnell voran, wie wir müssten. Aber was das Ergebnis von vielen, vielen Untersuchungen an solchen Flächen ist, wenn man die Entwässerung stoppt, das bedeutet wirklich erstmal dieses Abfließen von dem Wasser, wenn es entweder durch das Gefälle von den Gräben oder durch Pumphäuser, die ja wirklich Wasser dann kontinuierlich rauspumpen aus diesen Flächen, wenn man das stoppt und der Boden wieder nass ist, dann hört die CO2-Freisetzung auf. Und das kann man mit verschiedenen Verfahren messen, dass man diese Treibhausgasflüsse wirklich draußen auf der Fläche dann erfasst und bilanziert. Und insofern dieser Klimaeffekt ist sehr, sehr direkt, sobald das Wasser wieder da ist, so sehr direkt abhängig vom Wasserstand. Wir hatten ja auch schon über Biodiversität gesprochen, das ist dann ein bisschen anders. Die kommt natürlich nicht sofort wieder hinter der nächsten Ecke quasi und besiedelt das alles wieder neu. Das kann dauern, aber wir sehen auch, dass Natur sehr dynamisch sein kann, wenn man eben in der Region noch eine Samenbank vielleicht hat oder eine Population von diesen Tierarten, die sich ausbreiten kann, dann kommen auch diese Arten durchaus schnell wieder in die Flächen zurück.
Gibt es da dann eigentlich auch manchmal Konflikte im Artenschutz? Weil da haben ja wahrscheinlich auch Arten vielleicht gewohnt, die dann da nicht mehr leben können. Ist das dann auch manchmal ein Konflikt, den man da irgendwie hat? So zu sagen, okay, welche Art ist jetzt wertvoller, dass die hier angesiedelt ist?
Ja, da sprechen Sie eine ganz wichtige Debatte auch an. Wobei ich bei der konkreten Frage, ich bin nicht konfliktscheu, ich will auch den Konflikt nicht aus dem Weg gehen, aber ich würde an der Stelle doch auch die Frage stellen, ist das ein echter Konflikt? Oder haben wir nicht eigentlich auf unseren Moorflächen die Verantwortung, die Moorarten zu schützen und nicht die Trockenrasenarten? Also das kann im Extremfall passieren, wie Sie sagen, wir haben so ein ganz trockenes Moor und da kommen jetzt bestimmte Arten vor, die eben an trockene Lebensräume angepasst sind. Und das Traurige ist eben, dass die vermutlich woanders auch ihre Lebensräume verloren haben. Das macht es dann wieder schwierig, wenn es denen woanders gut gehen würde. Könnte man vielleicht auch ein bisschen leichter sagen, hier wird jetzt einfach der Wasserstand, ist okay, dass der wieder höher ist, weil es geht uns auf diesen Flächen um die moortypischen, vielleicht sogar die moorspezifischen Arten, die nur dort vorkommen können. In der Praxis kann es dann durchaus schwierig sein, auch weil es zum Teil einfach Rechtsgrundlagen gibt, die dann natürlich beachtet werden müssen. Wenn wir gesetzlich geschützte Arten haben, kann man auch nicht ganz einfach dann sagen, da geht man drüber hinweg, völlig zu Recht. Und das, ja, spricht auch an, dass es bei der Umsetzung von solchen Projekten, die sind sehr zeitaufwendig, die können oft viele Jahre dauern, weil beispielsweise in dieser Planungsphase am Anfang all diese Punkte eben auch bedacht werden müssen und dafür auch Lösungen gefunden werden müssen. Das Entwässern geht deutlich schneller, ja, oder wahrscheinlich ging in der Vergangenheit.
Na, es ist ja meistens so, etwas zu zerstören, wenn ich meine kleine Tochter sehe, die braucht sehr lange, um einen Bauklötzeturm aufzubauen, aber um ihn umzuhauen.
Das geht ganz fix, genau.
Das geht ganz fix. Genau, wenn wir so von der Zeitskala, wie lange dauert denn das so, bis sich dann da neue Arten ansiedeln und dass man sagt, man hat dann wieder so ein Moorökosystem tatsächlich?
Ja, also das Moorökosystem würde ich eigentlich nicht an den Arten unbedingt festmachen. Also wenn man jetzt darauf wartet, dass man alle wieder hat, die man natürlicherweise dort haben könnte, das kann sogar sein, dass das gar nicht passiert. Also wir haben die Zeit der Corona-Pandemie, na, die war ja für alle Menschen ein starker Einschnitt. Und bei mir war es arbeitsmäßig so, dass auch ein Teil der ganzen Reisen, der ganzen Freilandarbeiten, die meinen Arbeitsalltag sonst prägen, die waren gar nicht möglich. Und wir haben dann überlegt, wir können vielleicht die Zeit nutzen, endlich mal alle so richtig zu bedrängeln, die müssen ja auch alle zu Hause sein, dass sie mal in ihren Notizbüchern Daten raussuchen, die in Notizbüchern schlummern von Leuten, die sonst viel im Gelände sind und immer schon bei der nächsten Geländearbeit sind. Und das hat wirklich gut geklappt. Wir haben von so 250 bis 300 jeweils natürlichen Mooren und wiedervernässten Mooren entlang eines Gradienten zwischen England und Belarus in Osteuropa Daten gesammelt und eben verglichen, wie unterscheiden sich die wiedervernässten Moore von den natürlichen Mooren? Und da kam sehr deutlich auch raus, wir kriegen nicht das Gleiche zurück. Das ist eben leider so, wir haben wirklich auch Dinge, die wir verloren haben. Wir haben irreversible Dinge, die wir auf der Welt verlieren. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, unsere Referenz ist ja eigentlich das entwässerte trockene Moor jetzt. Also es ist ein Zugewinn an Biodiversität trotzdem und eine Verbesserung. Und dann hängt es wirklich von den Artengruppen auch ab. Wie gesagt, der Klimaeffekt ist sehr, sehr direkt nach der Wiedervernässung. Das ist im Grunde in Stunden, kann man sagen, dass sich das ändert. Wir haben ja auch einen positiven Effekt auf die Wasserbilanz, auf den Landschaftswasserhaushalt, diesen kühlenden Effekt, diese Schwammwirkung in der Landschaft, die nasse Moore haben können. Auch das ist sehr, sehr direkt dann mit dem Wasserstand verbunden. Und bei den Tierarten hängt es sehr davon ab, wie dynamisch die natürlich sind. Ein Fluginsekt kann dann natürlich auch schneller dahin kommen als jetzt vielleicht eine Säugetierart. Und was mich sehr beeindruckt hat, wir haben eine Forschungsfläche auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir jetzt erstmals auf 10 Hektar wirklich eine neue Art von Landwirtschaft auf den wiedervernässten Mooren ausprobieren, einen Anbau von Rohrkolben. Und auf dieser Fläche waren 3 Jahre, nachdem die Fläche etabliert wurde, also sprich der Wasserstand angehoben wurde, diese Pflanzen dort gepflanzt wurden, haben wir fast die Hälfte aller Libellenarten Mecklenburg-Vorpommerns nachweisen können. Und ein Viertel all dieser Arten war bodenständig, das heißt, die reproduzieren dort sogar. Und das zeigt eben, dass gerade im Bereich der Insekten da, wo wir ja wissen, das sind sehr dynamische Artengruppen, die reagieren wirklich. Und solche nassen Inseln in der Landschaft, die plötzlich entstehen, die werden dann eben beispielsweise von Libellen sehr, sehr angenommen. Und das hat uns total gefreut, weil das ist auch Neuland in der Forschung. Das wussten wir vorher nicht, ob das so eintrifft.
Ja, umso erfreulicher zu sehen, dass es dann tatsächlich funktioniert. Genau, Sie haben kurz angesprochen, also man kann diese wiedervernässten Gebiete dann zum Teil vielleicht auch landwirtschaftlich nutzen. In welchem Rahmen ist das möglich und was baut man dann da an?
Ja, also ich denke, dass es auf den wiedervernässten Mooren ja ein ganz großes Spektrum gibt von Landnutzung und das hat ja sehr viel damit zu tun, wem gehören diese Flächen, wer bewirtschaftet diese Flächen, denn es entscheiden sich ja alle freiwillig dafür, ein Moor wieder zu vernässen. Es ist ja nicht, dass der Staat das jetzt gesetzlich durchdrücken würde im Moment oder da sozusagen, es ist wirklich eine Frage von freiwilligem Mitmachen bei bestimmten Förderprogrammen und es gibt Beispiele, wo wirklich die Landnutzung dann im Sinne von Landwirtschaft oder Forstwirtschaft eingestellt wurde, wo große Wildnisgebiete entstanden sind, was sehr interessante Effekte natürlich auch für Biodiversität hat und das war vielleicht auch das, was bisher die Wiedervernässung ausgemacht hat. Also zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern ist etwa 10% der Moorfläche bisher wieder vernässt, bundesweit ist es etwa 4% der Moorfläche. Wenn wir jetzt aber weiter gucken, die Flächen, die jetzt weiter immer noch entwässert sind und wo eigentlich diese Wiedervernässung auch sehr, sehr angeraten wäre, um unsere gesellschaftlichen Ziele zu erreichen, da ist im Moment eine Nutzung drauf und da ist auch ein erhebliches Interesse, diese weiterzuführen. Und es geht dann am Ende natürlich auch um Arbeitsplätze im ländlichen Raum, um Wertschöpfung, auch um Potenziale, die wir eben auch nutzen können durch Rohstoffe, die wir in Deutschland herstellen. Und es stellt sich ja eine spezifische Vegetation nach der Wiedervernässung ein. Also die Arten ändern sich, wenn man da vorher Mais drauf hatte oder vielleicht bestimmte Gräser als Futtergräser, die halten dann diesen hohen Wasserstand nicht mehr aus. Die sind dann buchstäblich weg und dafür kommen andere Arten, die angepasst sind. Und man kann jetzt natürlich diese Arten direkt mähen oder beweiden. Das sind dann sogenannte Nasswiesen oder Nassweiden. Oder man kann gezielt Arten anbauen. Und das ist dann aufwendiger in der Etablierung. Man hat aber dann eben einen, im Grunde eher einen Bestand, wo nur eine Art dominiert und hat nicht so eine Mischvegetation, die man sonst hätte. Und die Entscheidung, welchen Weg man geht, hängt auch davon ab, ist es ein Schutzgebiet, hat man bestimmte europäische Schutzgebiete beispielsweise, da wird man dieses Anbauen gar nicht machen können. Aber in der offenen Normallandschaft ist das natürlich trotzdem eine Möglichkeit. Es gibt für die meisten Bundesländer auch mittlerweile so Flächenkulissen, wo Landwirte sich auch orientieren können, wo würde was gehen. Und wenn man jetzt das mäht, was dort einfach wächst, das ist in der Vergangenheit ja zum Teil energetisch verwertet worden für Pellets, die man nutzt zum oder auch die Direktverbrennung von Ballen als Wärmeerzeugung. Biogaserzeugung hat eine Rolle gespielt. Bei der Beweidung Wasserbüffel wäre eine Art, die da interessant sind für die Vermarktung von Fleisch, vielleicht auch von den Milchprodukten, auch für die Landschaftspflege. Was jetzt aktuell stärker im Kommen ist, ist wirklich die Nutzung der Pflanzenbiomasse für Baumaterialien oder für stoffliche Nutzung, zum Beispiel Verpackungsmaterialien. Mhm. Und das ist noch einerseits relativ neu, andererseits kennen wir alle ein Beispiel, was ganz, ganz alt ist und was wir auch eigentlich nicht missen wollen, nämlich die redgedeckten Häuser oder eben rohrgedeckte Häuser, wie sie heißen. Mhm. Also wenn man jetzt Touristenkataloge an der Ostsee oder Nordsee aufschlägt, hat man ja ganz viele dieser Häuser mit diesen, das ist ja Schilf, das ist eine Moorpflanze. Und insofern können wir da im Grunde anknüpfen an eine traditionelle Nutzung einer Moorpflanze, die leider sehr zurückgedrängt wurde, weil im Moment ist es so, dass über 80% des Dachreds, das bei uns verbaut wird, importiert wird. Also ganz erheblich. Früher war es vor allem aus Ungarn, Neusiedler See oder aus dem Donaudelta, jetzt zum Teil sogar aus China oder Kasachstan, obwohl die Pflanze super gut bei uns wachsen könnte. Und das ist natürlich auch so ein Beispiel, dass da was in der Entwicklung irgendwie nicht gut gelaufen ist. Aber da hat man natürlich auch die Erfahrung, das Wissen, dass man was weiter nutzen kann. Jetzt wird aber breiter auch geguckt, dass man eben beispielsweise im Bereich Verpackung, es gibt Pilotprodukte, zum Beispiel Versandkartons, die jetzt mit diesen Fasern produziert wurden oder verschiedene Schalen, Papiere, auch Papiertaschen oder sowas. Da gibt es schon erste Beispiele. Und im Bereich Baumaterial wirklich auch Isolierplatten, Dämmplatten, Türfüllungen, gerade eben diese Isolier- und Dämmwirkung von diesen Pflanzen ist sehr bemerkenswert, weil sie eben große luftgefüllte Zellen haben. Also man macht sich damit im Grunde auch was zunutze, was eben besonders an diesen Pflanzen ist.
Die EU-Landwirtschaft ist ja sehr stark subventioniert und dadurch auch sehr stark gesteuert in bestimmten Bereichen. Gibt es denn auch Subventionen für Landwirte, die sich jetzt entscheiden, auf so wiedervernässten Flächen anzubauen?
Ja, ich würde sagen, noch zu wenig. Und das ist genau der Knackpunkt, den Sie eigentlich ansprechen. Also ich erlebe viele Landwirte und Landwirtinnen, die das A gar nicht in Frage stellen, was jetzt aus der Wissenschaft eben auch an Erkenntnissen über diese Böden kommt und B auch sagen, hey, wir wollen auch unseren Beitrag leisten. Wir fühlen uns auch verantwortlich dafür, was wir machen, auch für die nachfolgenden Generationen. Gerade Landwirtschaft denkt ja sehr langfristig auch darüber hinaus, wie Landschaft sich entwickelt und wie Ressourcen sich entwickeln. Und vielen Landwirten wird es aber wirklich sehr, sehr schwer gemacht, weil bisher ist die ganze EU-Agrarförderung darauf ausgelegt, dass man eigentlich so das weiter gefördert kriegt, eben auch, was man bisher macht. Sprich, die entwässerten Moore werden stark gefördert. Das ist im Grunde auch gesellschaftlich wirklich im Grunde kontraproduktiv. Also man fördert eine Landnutzung, bei der sehr viel CO2 freigesetzt wird. Und gleichzeitig für die Betriebe, die sich dafür entscheiden, dass sie auf einem wiedervernässten Moor wirtschaften, die haben sehr viele Risiken, die im Moment auch stark auf der betrieblichen Ebene bei ihnen liegen. Und zum Glück ändert sich das schrittweise. Also es gibt beispielsweise Landesprogramme, wo es gibt ja in der EU-Agrarförderung so zwei sogenannte Säulen. Die erste Säule, die alle bekommen, und die zweite Säule mit speziellen Anforderungen. Und da gibt es entsprechend solche Landesprogramme oder eben Spezialprogramme. Bayern hat auch ein Moorlandwirteprogramm. Und es wird jetzt auch daran gearbeitet, dass es auch eine stärkere Förderung gibt, wirklich für die Wiedervernässung der landwirtschaftlich genutzten Flächen mit Bundesmitteln, weil dieser Handlungsbedarf erkannt wurde. Aber so ein System zu verändern, ist ganz schön träge. Und insofern ist das für viele noch wirklich nicht richtig sichtbar. Ich bin deswegen besonders froh, auch dass es doch mutige Startups gibt, die sagen, sie packen das an, sie wollen so ein Beispiel zeigen. Ja, und gleichzeitig eben auch eine Sache, die dieses Jahr sich gerade entwickelt hat, dass es eine Nachfrageallianz aus der Industrie gibt. Es haben sich 14 große Unternehmen zusammengeschlossen, die einfach dieses Signal an die Landwirtschaft senden. Wir haben Interesse an dieser Biomasse, das zahlt bei uns auf unsere Nachhaltigkeitsziele ein, auf die Fragen Kreislaufwirtschaft, die Karbonisierung unserer Produkte, und die arbeiten alle an einem eigenen Pilotprodukt, und darüber wird die Nachfrage, bin ich mir sicher, in den nächsten Monaten sicherlich wachsen.
Ja, und dann ist es natürlich auch ökonomisch irgendwie ein größerer Anreiz gesetzt für die Landwirte, das tatsächlich diesen Schritt zu gehen, weil am Ende müssen sie ja auch leben können von dem,
was sie tun. Genau, das sind ja keine Wohltätigkeitsvereine, sondern das muss sich rechnen. Wobei eben sicherlich auch solche Faktoren wie Vertrauen in so eine Entwicklung ganz wichtig ist, und auch, ja, ich denke auch ein gesellschaftlicher Rückenwind ist nicht unwichtig. Und das sage ich auch immer, wenn die Frage kommt, was können wir eigentlich für Moore tun? Also diejenigen zu unterstützen, die sich da auf den Weg machen oder vielleicht auch einfach nur offen dafür sind und sagen, wir gucken, wir können dieses Jahr noch nichts machen, vielleicht auch nächstes Jahr nicht, aber in 5 Jahren könnten wir uns das vorstellen. Also, dass man im Gespräch ist, auch nachfragt, wie bewirtschaftet ihr eure Moore, und da eben auch diesen eher Rückenwind signalisiert, dass man das wertschätzt, wenn Landwirte und Landwirtinnen sich da jetzt auch aufmachen, was zu verändern.
Ja, also es hat auf jeden Fall einen Vorteil, wenn wir Moore haben, die wieder nass sind. Ich glaube, das haben wir sehr schön rausgearbeitet. Gibt es denn da auch Nachteile dieser Wiedervernässung? Also Sie hatten ganz kurz angesprochen, dass zum Beispiel Malariaschutz auch ein Grund war, warum man Moore ursprünglich trockengelegt hat. Das heißt, wenn ich es jetzt wieder vernässe, dann kommen ja auch Stechmückenarten wahrscheinlich wieder, die sich ansiedeln. Wie ist da so Ihre Erkenntnis aus Ihrer Forschung?
Ja, also über die Nachteile muss man natürlich reden. Da sind auch Stichworte wie erhöhte Methanemissionen, die man eine Zeit lang nach der Wiedervernässung haben kann, die aber sozusagen insgesamt in der Gesamtbilanzierung weniger stark zu Buche schlagen als die fortgesetzten CO2-Emissionen. Es gibt auch Menschen, die sich Sorgen machen um Gebäude, weil sie eben sagen, okay, wir haben hier jetzt gebaut. Es ist aber in der Regel eigentlich so, dass die Wiedervernässungsprojekte, die ich alle kenne, wird immer darauf geachtet, dass nicht Schaden an Gebäuden oder an Siedlungen entsteht. Zur Not kann man eben auch neue Entwässerungsstrukturen für die Siedlung bauen. Und historisch ist ja auch nicht unbedingt ins Moor gebaut worden. Das ist in einigen Bundesländern so, nicht in allen. Und es ist auch so, dass die Gebäude, die im trockenen Moor stehen, auch Schaden nehmen, weil der Boden letztlich immer mehr sackt und die Fundamente rauskommen. Also hat viele Aspekte. Bei den Mücken ist es so, also bis vor kurzem hatten wir eigentlich eher so wirklich ganz anekdotisches Wissen, nur dass mal so ein kleines Gutachten gemacht wurde an einem konkreten Gebiet. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass jetzt mit eben auch Finanzierung über die Zoonosen-Plattform, One Health-Plattform, wir in der Zusammenarbeit mit dem Friedrich-Löffler-Institut ein Projekt haben, was sich wirklich dieses Themas annimmt. Das heißt Kulimoor. Und da geht es natürlich um die Stechmücken und das Moor. Und ja, da gibt es eben eine sehr enge Zusammenarbeit jetzt auch mit dem Stechmückenlabor auf Riems, mit der Leiterin Frau Dr. Mandy Schäfer und einem ganz, ganz engagierten Doktoranden, der jetzt für uns hier in den Mooren unterwegs ist und wahnsinnig viele Individuen gesammelt hat in den 2 Jahren Feldarbeiten, also viele 10.000 aus vielen unterschiedlichen Arten auch. Das ist dann eben auch sehr spannend, wenn man mal genau hinschaut, lernt man auf jeden Fall viel mehr, wie viele unterschiedliche Arten hier auch vorkommen an Stechmücken, auch zum Teil südliche Arten, die sich nach Norden ausbreiten. Das ist ja auch ein Aspekt, der in Bezug auf Krankheitsübertragung durchaus dann auch wiederum sehr relevant ist. Und das Ganze findet im Moment hier im Peenetal, Raum um Anklam rum statt. Und es werden eben Flächen verglichen, die sowohl wiedervernässt sind, aber auch entwässerte Moorflächen, auch natürliche Moorflächen und auch die Siedlungen, die nah am Moor dran liegen. Und ja, wir haben da noch keine abschließenden Ergebnisse. Das ist Work in Progress. Es ist auch wie so oft so, dass sich die Jahre auch unterscheiden. Also 2 unterschiedliche Jahre mit unterschiedlichen Niederschlägen können sich dann schon auswirken, wie sich dann vielleicht so ein erster und zweiter Peak nochmal verteilt oder nicht. Und die Zusammensetzung ist auf jeden Fall auch unterschiedlich. Also es verändert sich was durch die Wiedervernässung. Die wesentliche Frage ist aber dann natürlich zum einen, wie weit wirkt sich das aus in die Siedlungen? Und das ist doch dann durchaus sehr lokal dort. Gleichzeitig haben wir in den Siedlungen natürlich auch Brutstätten für Stechmücken. Also das kommt da auch nochmal sehr schön raus. Regentonnen, umgekippte Planschbecken etc. oder eben nicht umgekippte. Das sind natürlich auch alles Orte, wo viele Mücken herkommen können. In den wiedervernässten Mooren haben wir zum Teil dann eben auch Fischpopulationen, die Mückenlaich dann ja auch wiederum fressen. In den entwässerten Mooren haben wir auch eine Menge Mücken, weil Entwässerungsgräben stehende Gewässer sind, die hervorragend für Mückenlaich geeignet sind. Die Frage, was sie für Krankheiten vielleicht übertragen, ist derzeit wirklich noch sehr in Untersuchung, weil das dann ja auch einiges an Zeit braucht, das entsprechend mit Laboruntersuchungen weiterzuverfolgen. Bisher haben wir keine Anzeichen, keine erstmal Warnsignale, dass wir sagen müssten, oh, hier passiert irgendwas, wo wir mal ganz genau hingucken müssen. Wie gesagt, wir sehen Unterschiede, wir sehen eine Veränderung. Ich würde jetzt ganz vorsichtig erstmal sagen, es leitet sich daraus nicht ab, dass es ein erhöhtes Risiko gibt für die Bevölkerung. Das wird aber weiter untersucht werden, sehr gründlich. Und ich bin sehr froh, dass wir über die Zusammenarbeit mit dem Friedrich-Löffler-Institut dann eben auch wirklich eine valide Datenbasis haben und ja, dann eben auch wirklich die Sorgen und die Fragen von Bevölkerung, die an den wiedervernässten Mooren eben wohnen, auch ernsthaft aufgreifen können und nicht nur sagen, ach, macht euch mal keinen Kopf, wird schon nicht so schlimm. Mm.
Ja, auf jeden Fall. Nee, sehr, sehr gut, dass da jetzt erste Daten auf jeden Fall erhoben werden und vielleicht unterhalten wir uns einfach noch in ein paar Jahren darüber. Ich glaube, im Moment muss man wahrscheinlich in Deutschland auch eher sehen, dass die Ausbreitung von stechmückenübertragenen Erregern eher am Klimawandel hängt. Also das sehen wir ja sehr schön beim Westnil-Virus, was jetzt eben auch überwintern kann in Deutschland, dadurch, dass eben die Winter milder geworden sind. Und der Klimawandel, das ist ja eben wieder so ein Punkt, warum man vielleicht die Moore wieder vernässen sollte. Also genau, wieder nachher die Balance ist und was es schwerer wiegt, das wird sich dann zeigen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, glaube ich, beides im Auge irgendwie zu behalten.
Ja, und was ich noch vielleicht kurz ergänzen kann, es ist eben auch so, das ist wirklich auch gerade eine neue Phase, dass der Bund jetzt über jeweils 10 Jahre wirklich Paludikultur-Umsetzungsprojekte, also Paludikultur nennt man diese Landwirtschaft auf wiedervernässten Mooren, solche Projekte fördert und zwar in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, auch in Bayern. Und wir haben eine gemeinsame Untersuchung dieser Flächen in Bezug auf Biodiversität. Das läuft jetzt wirklich über langfristig und wir gucken den Zustand vor Wiedervernässung an, nach Wiedervernässung mit dieser speziellen Landnutzung und ja, setzen da auch sowohl ganz klassische Methoden ein, dass da eben mit Bodenfallen gefangen wird, mit Audiorekordern erfassen wir Brutvogelarten oder überhaupt Vogelarten, aber eben auch Amphibien und Heuschrecken beispielsweise. Wir samplen auch eDNA, also Umwelt-DNA, um diese Proben und Möglichkeiten entsprechend zu nutzen. Und das machen wir zunehmend eng auch mit dem Helmholtz-Institut für One Health hier in Greifswald, die ja auch neben ihrem Forschungsschwerpunkt in Afrika mit einem starken Schwerpunkt hier auf Mecklenburg-Vorpommern gucken. Und das ist ja eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, wo wir eben auch wirklich einen Erkenntnisgewinn haben und wo man sagen kann, zu den Fragen können wir eben sicherlich in ein paar Jahren auch sehr fundierte Antworten geben.
Ja, und diese Datengrundlage ist ja dann am Ende auch wichtig, wenn man tatsächlich Politiker überzeugen möchte, beispielsweise EU-Subventionen in der Landwirtschaft anders einzusetzen.
Genau.
Sehr spannend. Also Klimawandel, Schutz quasi und Erhalt von Biodiversität, das sind natürlich zwei große Punkte, um Gesundheit zu fördern auch. Gibt es denn noch weitere positive Effekte von Mooren auf die Gesundheit? Also ich weiß nicht, verändert sich Wasserqualität oder Sie haben schon gesagt, es gibt einen leichten Kühlungseffekt von Mooren. Ist das auch relevant jetzt, wo es ein bisschen wärmer bei uns wird?
Ja, unbedingt. Also einerseits bei Wasser, wenn wir jetzt auf die Qualität gucken, Moore werden auch manchmal als Nieren der Landschaft bezeichnet. Also die liegen ja oft zwischen der Umgebung der Flüsse und den Flüssen selber. Das heißt, das Wasser läuft dann durch diese Moore durch in die Flüsse und sie können eben wirklich, also zum einen Nährstoffe aufnehmen, zurückhalten. Die Pflanzen können die natürlich dann entsprechend auch gut aufnehmen und sie können dann eben auch vermeiden, dass, also wenn ein Moor nass ist und nicht trocken, dann wird er eben auch sehr wenig ausgetragen in die Vorfluter. Also es hat einen direkten Bezug zur Wasserqualität. Nicht umsonst, zum Beispiel gerade in England, da war das eigentlich, fing das an, dass die Trinkwassergesellschaften mit den Moorschützern anfingen zusammenzuarbeiten, weil ganz stark das Trinkwasser eben in den sogenannten Uplands, also den höher gelegenen Flächen dann eben sozusagen gebildet wird und das sind dort ganz viel sogenannte Deckenmoore, die dort vorkommen, sodass da eine Zusammenarbeit ist, aber auch hier beispielsweise, ich kenne auch einen Fall in der Region Malchin, wo der Wasserversorger sich im Moorschutz engagiert. Mhm. Dann natürlich die Kühlung, die Sie angesprochen haben, was ja auch wirklich eine wichtige Sache ist. Also Moore können jetzt nicht über hunderte Kilometer weit noch kühlen. Also das können sie in der direkten Umgebung. Aber dort, wo wir eben gerade eben viele kleine Moore in der Landschaft haben oder auch stadtnahe Moore, also viele Städte sind ja auch entlang der Flüsse in Moore gebaut. Also von Hamburg über Berlin bis München sind das Städte, wo Moorflächen auch vorkommen. Sofern man da welche auch in einem nassen Zustand jetzt haben kann, hat das eine positive Wirkung auf die Kühlung. Und nasse Moore können ja auch Hochwasser aufnehmen. Also das ist ja auch für uns Menschen sehr relevant. Wir haben schreckliche Hochwasserereignisse gehabt, ob man jetzt an das Ahrtal nochmal erinnert oder jetzt dieses Jahr in Spanien. Wenn wir entlang der Flüsse intakte Moorflächen haben, können die das Wasser aufnehmen als Retentionsflächen. Und man kann sie sogar immer noch landwirtschaftlich nutzen und die Ernte wird nicht mal zerstört. Weil wenn das ein Schilf ist, was auf der Fläche wächst, naja, dann ist man eine Zeit lang überstaut und dann wächst es wieder weiter. Wenn wir andere Kulturen dort haben, die würden dann, die ganze Ernte würde man verlieren. Über diese direkten, das sind ja alles noch so im Bereich Regulation eigentlich, Ökosystemleistungen. Wenn wir aber mal weiterschauen, zum einen sind Moore eben auch Landschaftsarchive. Also wir haben wirklich einen hohen Informationswert, weil in diesen Torfschichten ist quasi Jahr für Jahr gespeichert, wie die Landschaft aussah. Und zwar passiert das über die Reste der Pflanzen, aber auch über Pollenkörner. Also Pflanzen produzieren ja diese, ja, mit bloßem Auge nicht sichtbaren Pollenkörner, die aber bei Heuschnupfen doch uns ganz schön zu schaffen machen. Durch nasse Moore werden das jetzt nicht mehr, also der Heuschnupfen wird nicht schlechter. Aber wir können eben, wenn wir diese Pollenkörner in diesen Torfen extrahieren, können wir lesen, wie sich Landschaft entwickelt hat. Also das ist auch natürlich ein großer Wert. Das ist wie so ein Buch, in dem man lesen kann über Landschaftsgeschichte. Und es gibt auch eine Menge Menschen, die eben sagen, diese großen, also ja, offenen Flächen, diesen besonderen Pflanzenarten, vielleicht auch dieser besonderen Ruhe, den besonderen Tierarten, vielleicht ein Kranich, der da brütet und ruft. Das sind auch Dinge, die mit unserem Wohlbefinden zu tun haben. Also die geben uns vielleicht Ruhe oder eine gewisse Art von Frieden. Es gibt auch in vielen Kulturen spirituelle Orte, die mit Mooren verbunden sind. Sie können aber auch ganz schlicht Verteidigungslinien sein, also weil jemand anderes nicht rüberkommt. Und das ist, ja, wir lächeln da vielleicht drüber. In der Ukraine am Kernkraftwerk Tschernobyl beispielsweise ist es ein wichtiges Thema. Dort wird auch an Moorwiedervernässung gerade gearbeitet, damit dieses Kraftwerk nicht von allen Seiten mit Panzern zu erreichen ist. Und auch die ganze Grenze zwischen der Ukraine und Belarus, da spielt die Frage, wie ist die Tragfähigkeit der Moore, leider eben auch militärisch eine Rolle. Insofern gibt es wirklich viele Punkte, die mit dem Zustand der Moore verknüpft sind.
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, Sie haben unseren Zuhörerinnen sehr gut vermitteln können, warum Moore unglaublich faszinierende Ökosysteme sind und warum es sich vielleicht auch lohnt, sich damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und warum sie eben auch eine große Rolle für unsere Gesundheit spielen und für die Gesundheit von Tieren und Pflanzen und der Umwelt. Vielen lieben Dank, Franziska Tanneberger, dass Sie sich Zeit genommen haben heute.
Sehr gerne.
Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn gerne und lassen Sie uns eine Bewertung da. Für Feedback, Anregungen und Ideen und Wünsche können Sie uns gerne schreiben. Unsere E-Mail-Adresse ist info@onehealthplattform.net. Und die One Health Plattform ist ein Projekt des Friedrich-Löffler-Instituts, des Helmholtz-Instituts für One Health und der Universität Münster. Gefördert werden wir durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.